steht für den historischen Hintergrund dieser fantastischen Geschichte. Es ist eine durchaus raffinierte Stilmixtur im Sinne einer Collage, die Schreker hier bietet. All das hat dem Stück bei seiner Uraufführung 1932 in Berlin nicht geholfen. Dabei ist das Publikum der Oper zugewandt. Es sind die Nationalsozialisten, die schon in der Premiere gegen den jüdischen Komponisten randalieren, ihn verbal beschimpfen und allerlei Störgeräusche produzieren. Der Intendant selbst expediert einige der Störer persönlich vor die Tür. Nur 5-mal wird die Oper gespielt, dann wird sie vom Spielplan abgesetzt. Und das sogar mit einer finalen Endgültigkeit. Schrekers Werk wird nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ohnehin als entartet gebrandmarkt und mit Aufführungsverbot belegt. Obwohl diese Gesetzhaftigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr besteht, in den Köpfen setzt sich das üble Urteil weiterhin fest und wird mit der Ausrede abgetan, Schreker sei lediglich ein Modephänomen der frühen Moderne gewesen, von zweifelhaftem Ruf. Selbst der Wiener Schule doch nahestehende Philosoph Theodor W. Adorno verfasst 1959 aus Anlass des 25. Todestags von Schreker einen, gelinde gesagt, zwiespältigen Artikel. Letztlich unerwähnt lässt er die Freundschaft zwischen Franz Schreker und Arnold Schönberg. Letzterem widmet Schreker seine Künstleroper Christophoros. Und für Adornos Kompositionslehrer Alban Berg war der ferne Klang ein wichtiger Markstein für die Komposition seiner Oper Wozzeck. Klangliche Kühnheit spricht Adorno Schreker dabei nicht ab. Er mokiert sich vielmehr über die angeblichen Geschmacklosigkeiten der Handlungen und der Textbücher aus Schrekers eigener Feder. Adornos im Grunde vernichtendes Urteil gipfelt schließlich im idealen Sujet, das Schreker hätte veropern sollen. Dem Leben seines früh verstorbenen Vaters, der die Familie in die existenzielle Not gestürzt hat, aus der der Sohn die Familie mit seinem Musikerberuf befreien musste. Es wäre die Oper über einen Gesellschaftsfotografen von Monte Carlo geworden. Die Renaissance der Opern Schrekers seit den 1980er Jahren hat dann doch gezeigt, dass Musik und auch die Sujets seiner Opern solcher Kolportage doch weitaus überlegen sind. Und das gilt auch für sein vielleicht politisch-historisch geladenes Stück des Schmied von Gent, der nach wie vor aber etwas nachlässiger behandelt wird. Die Aufführung des Nationaltheaters Mannheim soll solcher Vernachlässigung auch entgegenwirken. Der Dirigent Janis Liepinch hat sich erstmals mit einem Werk von Franz Schreker bei dieser Aufführung auseinandergesetzt und mit ihm habe ich mich über Schrekers Musiktheater unterhalten. Herr Liepinch, der Schmied von Gent von Franz Schreker, das ist Ihre erste Oper des Komponisten, die Sie am Nationaltheater in Mannheim dirigieren oder dirigiert haben. Was haben Sie für einen Eindruck von dieser Partitur?
Ja, es ist nicht nur meine erste Oper von ihm in Mannheim, sondern überhaupt. Und es ist ein faszinierendes und komplexes Werk. Aber ich bin ehrlich, am Anfang hatte ich den Eindruck, dass es musikalisch zu kompliziert und überintellektualisiert sein könnte. Aber je tiefer ich mich in die Partitur eingearbeitet habe, desto mehr habe ich dieses Stück lieben gelernt. Heute bin ich ein großer Fan. Die Orchestrierung ist unglaublich reich und die Klarheit im dramatischen Aufbau ist brillant. Schrecker schafft eine Welt, die gleichzeitig fantastisch und sehr menschlich ist, voller Farbe, Ironie und theatralischer Energie. Die Musik ist sehr komplex gebaut, spricht einen aber trotzdem direkt an.
Kommen wir vielleicht mal auf die Zeit zu sprechen, in der das Stück entstanden ist. Also er war ja ein Zeitgenosse von Richard Strauss und Sie haben in Mannheim ja auch Richard Strauss schon dirigiert, nämlich die Ariadne auf Naxos. Und Schreker selbst war neben Strauss der wohl gefragteste und meistgespielte deutschsprachige Opernkomponist nach dem Ersten Weltkrieg. Bevor er dann durch die Politik der Nationalsozialisten in Vergessenheit geraten ist. Sehen Sie jetzt da mit Ihrer Strauß-Erfahrung Gemeinsamkeiten oder Unterschiede im Opernschaffen dieser beiden Komponisten?
Ja, genau. Es gibt Parallelen in der farbenreichen Orchestrierung und in der psychologischen Tiefe der Figuren. Beide arbeiten auch mit Leitmotiven, aber auf unterschiedliche Weise. Schrecker ist, finde ich, in seinem Stil vielleicht noch experimenteller. Während Strauss oft klare Formen verwendet, geht Schrecker öfter an die Grenzen von Tonalität und Struktur. Wobei ich sagen muss, das gilt vor allem im Vergleich mit späteren Strauss-Werken wie Ariadne auf Naxos. Wenn man dagegen Salome oder Elektra heranzieht, gibt es durchaus mehr Gemeinsamkeiten. Gerade in der Ausdrucksintensität und dem orchestralen Reichtum. Trotzdem bleibt Schreckers harmonische Sprache eine ganz eigene.
Was sind denn jetzt diese Besonderheiten von Schreckers Klangsprache? Und wie behandelt er jetzt zum Beispiel auch die Gesangsstimmen? Gesangsstimmen sind ja bei Schrecker auch sehr wichtig, auch was Textverständlichkeit betrifft, denn er hat ja diese Texte auch selbst verfasst.
Schreckers musikalische Sprache ist reich und ausdrucksstark. Irgendwo zwischen Spätromantik und früher Moderne. Seine Stimmführung zeigt, dass er sehr bewusst mit der menschlichen Stimme umgeht. Er versteht die menschliche Stimme sowohl als Ausdrucksmittel als auch als Teil des instrumentalen Gesamtklangs. Die Gesangslinien sind oft lyrisch, aber auch oft in komplexe orchestrale Texturen eingebettet. Darum ist die Balance zwischen Bühne und Graben besonders wichtig. Man merkt, dass jede Linie, jede Klangfarbe eine bestimmte Wirkung haben soll. Nichts ist zufällig oder nur dekorativ. Ja.
Jetzt ist der Schmied von Gent die letzte Oper von Franz Schreker. Und er hat sie im Untertitel ja eine große Zauberoper genannt. Da ist ja so eine gewisse Mixtur drin. Also auf der einen Seite haben wir die große Oper. Das liegt natürlich am Zeitraum, wo das spielt, nämlich im 16. Jahrhundert. Das ist ja historisch sehr genau verortet zur Zeit der besetzten Niederlande. Und das hat natürlich etwas mit der Grand Opera zu tun als historischer Oper. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben mit der Zauberei, mit der Magie zu tun, die in dieser Oper sehr zentral ist. Nun spielt die Klangmagie auch gerade in früheren Opern wie dem Fernen Klang eine ganz, ganz große Rolle. Wie schätzen Sie jetzt diese klangmagischen Wirkungen in dieser letzten Oper ein? Wie viel Klangmagie steckt denn da drin in der Partitur?
Ja, ich denke, in dieser Oper ist der Zauber weniger vielleicht mystisch, sondern mehr theatralisch und erdig. Ja, es gibt viele Ironie, Groteskes, aber auch echte Schönheit. Schrecker nutzt das Orchester, um schnell zwischen Stimmungen zu wechseln, fast wie eine Filmscore. Und dann die Magie liegt hier in der Verwandlung und der Geschichte selbst. Ja.
Jetzt wollte Schreker im Prinzip mit dem Schmied von Gent eine Art von Volksoper komponieren. Er war ja mit einem Vorgängerstück, nämlich dem Schatzgräber, sehr erfolgreich. Das hatte auch so Züge, etwas von einem Volksmärchen. Und das ist im Schmied von Gent natürlich auch gegeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es diesen Volkston in der Oper? Was hat es mit so einem Volkston in dem Stück überhaupt auf sich?
Man merkt, dass Schrecker gezielt mit volkstümlichen Elementen arbeitet. Tanzrhythmen, einfache Melodien, klare Sprache. Auch der Einsatz eines Kinderchors und komische Figuren wie Petrus oder Josef und Maria zeigt, dass er durchaus eine volksopernhafte Wirkung anstrebt. Aber es bleibt immer kunstvoll und durchdacht. Ich würde nicht sagen, dass es eine Volksoper für alle ist. So sehr ich dieses Stück auch liebe, als erste Opernerfahrung würde ich es eher nicht empfehlen. Es macht deutlich mehr Freude, wenn man sich im Genre schon ein wenig auskennt und leichter zugängliche Werke kennt. Es ist eher eine Oper mit Volksanklängen als eine klassische Volksoper im traditionellen Sinn.
Jetzt steht ja Schreker noch mit einem Fuß im 19. Jahrhundert. Er ist ja im 19. Jahrhundert noch geboren. Diese Welt des 19. Jahrhunderts spielt eine zentrale Rolle. Also die Romantik, die Spätromantik ist ja, glaube ich, auch zentral. Der deutsche Kritiker Paul Becker hat ihn ja auch mal als eine wirkliche Lösung oder Fortsetzung des Wagnerschen Musikdramas angesehen. Auf der anderen Seite komponiert er natürlich am Anfang des 20. Jahrhunderts, also schon in der Moderne. Also wie ist diese Oper so aufgespannt? Ist die romantisch, spätromantisch oder ist die eigentlich schon ein wesentlicher Beitrag für die Moderne im 20. Jahrhundert?
Ja, für mich ist dieses Stück eine Brücke zwischen zwei Epochen. Die Harmonik ist noch in der Spätromantik verwurzelt, aber strukturell und in der Orchestrierung ist sie klar auf dem Weg zur Moderne. Man hört manchmal Anklänge an Mahler oder Puccini, dann wieder etwas, das fast wie Weil oder Hindemith klingt. Diese Mischung macht das Stück so spannend und es ist stilistisch sehr offen, aber trotzdem klar in seiner Aussage.
Ja, jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt, Hindemith. Ja. Also wenn man das Stück hört, dann gerade im ersten Akt hört man so ganz bestimmte kontrapunktische Setzungen und Führungen. Und das war natürlich in dieser Zeit, also das ist ja Anfang der 30er Jahre komponiert, da gab es natürlich diese neoklassizistischen Tendenzen innerhalb der neuen Sachlichkeit, auch in der deutschen Musik, etwa eben bei Paul Hindemith. Jetzt spielt das Stück natürlich im 16. Jahrhundert. Da denkt man natürlich, okay, er zitiert jetzt irgendwie alte Musik, also so bisschen auch im Stile von Johann Sebastian Bach, um dann dieses historische Umfeld des Gent im 16. Jahrhundert zu charakterisieren? Oder ist das irgendwas anderes?
Ja, ich glaube, man kommt nicht ganz daran vorbei, dass die Zeit, in der Strecker komponiert hat, gewisse Einflüsse mit sich bringt, wie etwa der Blick zurück auf alte Musik. Aber bei ihm wirkt es nie wie ein Zitat oder eine bewusste Hommage an Bach, sondern eher wie ein spielerischer Umgang mit alten Formen. Der Kontrapunkt bringt eine zusätzliche Schicht in die Musik, fast wie eine Erinnerung an die Vergangenheit, was natürlich gut zur Welt von Gent im 16. Jahrhundert passt.
Nun ist Schreker ja eigentlich auch berühmt für seine Klangverführungen. Also er hat ja auch eine große Klangpalette, gerade in dieser Orchesterbehandlung. Also das Orchester spielt ja da so eine eigene Rolle. Man kann da sagen, das ist fast schon eine eigene dramatische Figur in seinen Opern. Wie sieht nun diese Klangpalette in der Oper aus? Wie hat er die gestaltet?
Ja, die ist unglaublich farbig. Schrecker nutzt das Orchester wie ein Maler Licht und Schatten. Mal durcheinend und leicht, dann wieder wuchtig und dunkel. Die Farben und Atmosphären wechseln oft sehr schnell. Und er setzt das Schlagwerk sehr auch fantasievoll ein. Und die Kombinationen der Instrumente überraschen ständig. Besonders spannend finde ich den Einsatz des Saxophons. Das ist der Oper eher selten, aber passend, weil das Stück in Gent spielt und das Saxophon bekanntlich aus Belgien kommt. Und das ist so ein kleines Detail, das zeigt, wie genau Schrecker gedacht hat.
Ja, das ist interessant. Das passt natürlich auch ein bisschen zu der Inszenierung von Ersan Montag, ja, die sich ja auch auf diese Geschichte Belgiens im 19. und 20. Jahrhundert bezieht, auf die Kolonialgeschichte. Ja, interessant. Ja. Jetzt ist diese Oper ja aufgespannt zwischen der Erde, der Hölle und dem Himmel. Und das ist so ein richtiges Panorama. Jetzt findet der Schreker ja eigentlich für jede Ebene so sicherlich eine eigene Ausdrucksform, Ausdrucksebene. Bei der Himmelsdarstellung sagt man ja gerne, den Komponisten gelingt das meistens irgendwie nicht so richtig. Meistens ist der Himmel irgendwie immer ein bisschen süßlich. Jetzt, wie gestaltet denn Schreker diese Klangsphären? Kriegt er das denn alles so hin?
Ja, ich denke, ja, jede Ebene hat ihren eigenen klanglichen Charakter. Ich denke, die Erde ist rau, voller volkstümlicher Rhythmen und Vitalität. Die Hölle ist laut, grotesk, viel Blech und verzerrte Klänge. Der Himmel, ja, wie Sie haben gesagt, dagegen ist überraschend zurückhaltend, vielleicht fast abstrakt. Beeindruckend ist wie Schrecker all diese Bereiche mit thematischen und harmonischen Verbindungen zusammenhält, sodass das Ganze sehr geschlossen wirkt.
Jetzt haben Sie schon am Anfang kurz gesagt, so bei Ihrem ersten Einblick in diese Partitur, das schien Ihnen ein bisschen überintellektualisiert. Also ich glaube auch, dass man da vielleicht ein bisschen davor zurückschreckt, wenngleich man jetzt diese Partitur von Schreker anguckt, die sieht ja im Vergleich jetzt mit den früheren Stücken doch sehr transparent aus. Aber ich denke auch, dass das schon immer noch Herausforderungen an den Dirigenten darstellt. Also vor allen Dingen, weil es dann natürlich auch sehr aufwendige Dinge gibt, wie beispielsweise die Bühnenmusik. Also welche Herausforderungen stellt diese Partitur für Sie?
Ja, die größte Herausforderung ist die Balance, sowohl klanglich als auch strukturell. Die Musik kann sehr dicht sein und es ist leicht, die Sänger zu überdecken oder die vokalen Linien zu verlieren. Außerdem muss man das dramatische Tempo gut im Griff haben. Schrecker schreibt keine traditionellen Nummern, daher hängt der szenische Fluss stark davon ab, wie man Übergänge und Spannungsbögen gestaltet. Es ist anspruchsvoll, aber ungemein lohnend. Man wird als Dirigent dazu gebracht, die gesamte dramatische Struktur tief zu durchdenken.
Kommen wir vielleicht zu einem Fazit. Sie haben vorhin ja schon darauf hingewiesen, Sie würden jetzt nicht unbedingt den Schmied von Gent als Einstiegsoper empfehlen. Vielleicht dann doch eher die Zauberflöte. Ist ja auch eine magische Oper, geht auch mit Zauberei. Jetzt ist trotzdem die Frage, sollte man Schrekers doch sehr selten gespielten Schmied von Gent öfter auf die Opernbühne bringen? Oder ist das eine Rarität, eine Spezialität, die Sie am Nationaltheater in Mannheim jetzt mal auf die Bühne gebracht haben?
Nein, ich bin überzeugt davon, dass dieses Werk öfter zu hören sein sollte. Es ist keine leichte Oper, weder auf die Bühne zu bringen und noch für die Sänger, besonders für die Hauptrolle Smee. Aber sie hat unglaublich viel zu bieten, dramatisch, musikalisch und intellektuell. Schreckers Stimme ist einzigartig und der Schmied von Gent zeigt es eindrucksvoll. In einer Zeit, in der Opernhäuser nach Repertoire suchen, das sowohl relevant als auch ungewöhnlich ist, kann dieses Stück eine echte Entdeckung sein.
Vielen Dank, Herr Liebhinsch. Dann freuen wir uns jetzt auf den zweiten und dritten Akt der Oper Der Schmied von Gent. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Soweit der Dirigent unserer heutigen Aufführung, Janis Liepinsch, zu Franz Schrekers Der Schmied von Gent. Mittlerweile ist die Smee gestattete Frist von 7 Jahren fast zu Ende. Er ist unermesslich reich geworden, aber trübsinnig denkt er an sein bevorstehendes Schicksal, das ihn in den Höllenrachen werfen wird. Auch betrübt es ihn, dass es immer noch Arme in der Stadt Gent gibt, obwohl er viele doch großzügig bedacht hat. Und wie gerufen kommt ein armes Paar mit einem kleinen Kind vorbei, die Mutter auf einem Esel reitend. Smee und seine Frau versorgen sie großzügig mit Speis und Trank, der Esel wird neu behuft. Und wir sind ja in einem historischen Märchen zwischen Himmel und Hölle, das Paar gibt sich als Josef und Maria mit dem Jesuskind zu erkennen. Sie gestatten ihm 3 Wünsche. Smee will, dass niemand von seinem Pflaumenbaum herunter sich aus seinem Lehnstuhl erheben oder sich aus einem Sack befreien kann. Kaum ist das heilige Paar entschwunden, nahen sich auch schon ihre Gegenkräfte, die Untoten der Hölle, um die Seele Smees dorthin zu bringen. Als erster erscheint Jakob Hessels, der brutalste Henker und Ketzerschlechter von Gent. Abschied von seiner Familie gewährt das Smee nicht, aber er darf noch einmal auf seinen Pflaumenbaum, um sich satt zu essen. Smee schwärmt Hessels von seinen köstlichen Pflaumen und er kann nicht widerstehen. Da geht Smees erster Wunsch in Erfüllung. Der Henker sitzt auf dem Baum fest. Smee will aus ihm den höllischen Vertrag prügeln, den der Henker aber gar nicht hat. So lässt Smee ihn laufen. Als zweiter erscheint der blutrünstige Herzog Alba. Höflich bietet ihm Smee den Lehnstuhl an, aus dem er sich dem zweiten Wunsch entsprechend nicht mehr erheben kann. Die Gesellen Smees beschimpfen den Verhassten mit Geusenliedern und verprügeln ihn so lange, bis er mit viel Rauch im Boden versinkt. Den höllischen Vertrag hat Smee immer noch nicht zurück. Dann kommt die Liebesgöttin Astarte persönlich, um Smee zu verführen. Unter ihrem Gewand ist sie nackt, aber auch voller Wunden. Smee verspricht ihr, im Sack vom heiligen Josef können ihre Wunden geheilt werden. Astarte schlüpft hinein und kann dem dritten Wunsch entsprechend nicht mehr heraus. Smee würde sie befreien, wenn er nun den Höllenpakt zurückbekommt. Seiner erstaunten Frau muss er nun alles erklären. Die bespritzt Astarte prompt auch noch mit Weihwasser, woraufhin sie den Vertrag herausrückt. Doch in diesem Moment bricht die ganze Schmiede zusammen. Im Hintergrund erscheint der Höllenfürst Luzifer, nackt und schön mit einem Banner, auf dem das Motto steht: Schöner als Gott. Auf sein Geheiß werden die Lebensmittel der Schmiede lebendig, laufen umher und Luzifers Gesellen versuchen, sich an ihnen zu bereichern. Das Höllenspektakel ist selbst für den Fluss Laie zu viel. Er tritt über die Ufer und reißt in den Fluten alles mit sich. Im zweiten Akt von Franz Schrekers »Der Schmied von Gent« wirken mit Smee Joachim Goltz, seine Frau Julia Feilenbogen, Astarte Senghi Ko, Herzog Alba Sung Ha, Henker Jakob Hessels, Uwe Eikötter, Josef Ilja Lapitsch, Maria Jara Atjas, der Chor des Nationaltheaters Mannheim. Das Orchester des Nationaltheaters Mannheim wird von Janis Liepinsch in der Aufführung vom 8. März 2025 im Opal der Oper am Luisenpark in Mannheim geleitet.
Nach einem Ausweg, ob nicht heut schon der Tag ist. Wer steht dort, Frau?
Mann, Mann, du gefällst mir nicht. Sitzt der Ruhm am Feierabend triefst, in die Gesichts uns spinnst. Nun hast du doch alles, was dein Herz begehrt. Bist reich und wahrlich hochgeehrt in Gent. Will man dich doch sogar von allen Seiten der Isaben im höchsten der Stadt. Senatus, sollst du werden, denk nur mir.
Ich habe Gesichter, Frau, in meinem Kopf ist nicht richtig mehr. Und die Jahre, sie rennen, weiß nicht, wo die Zeit hinkommt.
Aber Mann, hast doch Abwechslung genug, bist doch ein gewöhnlicher Schmied mehr. Von allen Ländern kommen die Leute, was sag ich, Leute?
Nicht viel besser als er.
Gott, oh Gott, Mann, du machst mir Sorgen, kann gar nicht anhören, was du da redest.
dem Weg ein Eisen verloren, möchtest du nicht befehlen, dass neu beschlagen wird. Feierabend, bin allein, will selber tun, sollst aber wissen, dass Bettler sind. Keine Sorg, bin reich genug, alle Esel Flanderns umsonst zu beschlagen, mit Silber, wenn's sein muss.
Liebe Frau, darf ich mich auf die Bank setzen? Freilich könnt ihr's. Kommt wohl von weit her, aus fernen Landen, haben noch weiten Weg vor uns. Friert denn das Kind nicht, wenn es nagt, ist aller Wege. Es ist eitel Wärme und Licht.
Recht so, verzärtel die Kinder nicht.
Was aber ist euer Trunk und Nahrung auf solcher Reise? Schenkt man euch nicht, die Körbe des Esels sind leer. Habt wohl oft Hunger?
Ja.
Ist mir unlieb, schlimm für stillende Mütter. Macht saure Milch und das Kind gedeiht schlecht.
Frau, bring Brot und Schinken, so viel die Körbe da fassen, ist gute Atzung für Wanderer und Hafer bring auch für den Esel. Schnitt, du sollst, weil du so gut bist, belohnt sein. Wie du mich hier siehst, hab ich große Macht. Sieht wahrlich danach aus. Josef bin ich, der Gatte der Heiligen Jungfrau Maria.
Jesus, Maria und Josef, dass ich das nicht gleich erkannt habe. Oh, verzeiht mir!
Du bist wackers mehr und gut, darum sollst du drei Wünsche tun, die höchsten zu dir einfallen, denn Herr Jesus wird sie erhören.
Das wäre... Lasst mich, oh heiliger Mann, nur einen Augenblick nachdenken. Das ist recht schwer, so in der Geschwindigkeit eben. Drei Wünsche, drei große Wünsche. Da denke ich nun doch, ob ich mich nicht von dem Teu... Jesus, Maria und Josef. Das wär was... Sagt, werdet ihr einverstanden, dass wer immer auf diesem Pflaumenbaum sitzt, dann nicht herunter kann, wenn ich nicht will?
Sind einverstanden?
Drin im Haus steht ein Lehnstuhl. Recht weich und bequem sitzt sich's darin. Wer sich
in diesen Lehnstuhl setzt, soll nicht mehr aufstehen können, wenn ich nicht will.
Sind eingespannt.
Und da seht diesen Sack, wer immer drin sei, Mensch oder Teufel, er soll nicht heraus, wenn ich nicht will.
Sind eingespannt.
Nun hab ich meine drei Wünsche getan, habe Dank. Nun wünsch ich nichts mehr, als dass ihr mich segnet.
Soll geschehen.
Möglich, dass ich nicht brenne, dass ich nicht siede, dass ich nicht gegessen werde. Bist dessen nicht froh?
Hab mich bestätigt von deinen Reden, bist im Verderbnis und den Alter.
Siehst du nicht, wie leicht mir ist? Ich werd nicht gegessen werden. Die Beine rübten mir bei dem Gedanken. Ich muss tanzen, es hilft nicht mittanzen. Helles Weib brütet Schwermut, der bei mir mal fröhlich ist. Küss mich, Alte, küss mich, Frau. Hab nun eine schöne, gottfeste Hoffnung. Allen Tunken wollten sie mich zubereiten und einen recht verheißten Schmaus von meinem Fleisch halten. Ganz kein Laut will ich sie machen, die Racker. Tanzen wir!
Mann, ich sieh dir's an. Du hast ein Geheimnis, sag mir.
Nichts werd ich dir sagen, solang du nichts weißt.
Es ist einer da, ein recht ekliger Kerl, will mit euch sprechen, Bart.
Geht alle, doch bleibt in der Nähe.
Komm, Sneh, ist ja kreidebleich. Was ist denn bei Allerheiligen?
Geh, Frau, es kommt meine schwere Stund. Bitt für mich, dass alles gut ausgeht.
Ein Bündel geschnürt, Smee.
Was hielt dich das Geschnüre, Kindkopf?
Sieben Jahre, Smee. Erinnerst du dich, wie wir dir dein Glück wiedergaben und an das schwarze Papier?
Oh, freilich, jawohl. Entschuldigt mich, gnädiger Herr. Erkannt euer gnädiges Antlitz nicht gleich. Glaubte, ihr wärt ein Chöse oder sowas.
Was? Chöse? Bin es nicht, war es nie, tot den Chösen an den Tölken mit ihnen.
Ah, aus der Art, wie ihr Galgen sagt, erkenn ich euch, seid doch Jakob Hessels, der größte Ketzer, Schlechter und Henker, seligen Angedenkens, wähnt euch längst im Paradiese.
Wurden nicht anerkannt meine Verdienste, brenne im tiefsten Pol, muss Psalmen singen, die Matur, und das Gesicht rollt in meiner Brust wie ein Stachelstein mit eisernem Stacheln.
Will euch gleich Bier bringen lassen, ist gut für einen zerrissenen Schlund.
Smee, komm, es ist die Stunde.
Eure Eilfertigkeit kränkt mich. Darf ich nicht Abschied nehmen von meiner lieben Frau, meinen guten Gesellen?
Kann's nicht verstatten. Oh. Du wirst mir entwischen.
Oh, seht nur die Pflaumen, Herr. Wird es euch nicht belieben, dass ich hinaufsteige und mich noch einmal anesse?
Steig hinauf.
Wie gut sie
ich sind.
Fürstenpflaumen, hundert Teufel würden sich dran erlaben. Süße Pflaumen, gebenedeite Pflaumen, ihr habt mir den Durst aus der Kirche. Ihr lieblichen Pflaumen, ihr habt mir vertrieben die bittere Magentrübsal. Ihr holden Pflaumen, ihr fröhlichen Zauberpflaumen, dass ich nicht immer da euch essen darf.
Kaltfalls macht mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Warum wirfst du mir nicht etliche von diesen guten Pflaumen herunter?
Das geht nicht, Herr Teufel. Im Herunterfallen würden sie zergehen, so saftig sind sie. Aber vielleicht beliebt es euch, hinaufzusteigen. Ihr würdet ein großes Vergnügen haben.
Meinetwegen.
Kein Wort von meinen Pflaumen, gnädiger Herr. Sie sind doch gut.
Ach, dass ich nicht frei bin.
Ja, dass ihr nicht frei seid. An einem eurer höchsten Tage würde ich baumeln. In Stücke würdet ihr mich schneiden wie einen Schinken. Doch genug, der Arm schmerzlich von vielen Prügeln. Heraus mit dem Pakt.
Weh mir, weh, wo soll ich den Pakt hernehmen? Bin doch einer von den Ärmsten, den Unterteufeln. Was kann ich euch sagen, wo ihr mir alle Knochen im Leibe zerschlagen habt? Seid barmherzig mit.
Hast recht, bist selber ein Opfer von größeren Schurken. Herunter mit dir, sonst reißt du mir noch den Baum aus mit deinem Gezappel. Was ist das?
Was? Wer ist da? Der Blutherzog Alba, nehmt euch in Acht, es ist Teufelsspuk.
Nun ist's aus mit mir. Ihr seid es selber. Wohin wollt ihr mich führen? Zur Hölle? Ich komme schon.
Aber ist es denn schon richtig, die Stunde des Scheidens?
Was recht spät, für nur 5 Minuten. Doch wenn er nicht mich so übertölpeln hab, kein Verlangen nach Pflaumen, auch ziemt es mir nicht, auf Bäumen zu sitzen.
Großmächtiger Herr, dass ich das vergessen konnte, dass ihr müde seid, Flipke, rasch einen Sitz für den gnädigen Herrn, den Schützen meines Hauses, den schwellenden Lehnstuhl neben der Truhe, unter dem Bilde des heiligen Josef, und stäub ihn wohl ab, mein Junge, und rasch!
3 Minuten Schmidt!
Rasch, Flipke, der edle Herzog steht noch immer.
Allein kann ich den Stuhl nicht tragen, so schwer ist der Pass.
So helft ihm auch, ihr ungehobelten Burschen, sputet euch vorwärts. Haben Sie nicht abgewischt. So, nun ist er rein wie frisch geschwenktes Glas. Belieben eure Hoheit, sich zu setzen. Gnädiger Herr, ihr seht vor euch den geringsten eurer Diener, einen armen Biedermann, der christlich lebte. Und in diesem Lebenswandel, wenn es eurer Hoheit beliebt, noch 7 Jahre.
Nicht einen Augenblick mehr. Komm, Flamme, komm! Ah, 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 ah. Schmidt, du wirst dich doch nicht erfrechen, mich zu schlagen.
Ich nicht, Hoheit. Bin so müde dazu. Doch meine Gesellen werden es pünktlich besorgen.
Es war einmal ein böser Mann, verflucht, gehasst, infame
Land. Er
hat das Landesrecht zertreten. Er wirkt die, die nicht in Kirchen beten.
Sein Mann, es ist mein Mann!
Er hat gerufen nach Inquisition und Alba empfangen mit Prozessionen.
Die falschen Papisten!
Er hat versprochen und nicht gehalten und ist in der Nacht und im Nebel gegangen.
Mein Mann!
Zehnten zahlen und Steuer und lieber singen, vive le Hess! Was ward den Armen, die töricht glaubten an Freiheit, Erbarmen und Amnestie?
Ja, Hoheit, aber schlagen werden sie euch mit Ehrfurcht. Los, Jungens, drauf auf den Bluthund!
Verrückten, Unholde, Raubeine, die ihr seid. Nun habt ihr ihn in Grund und Boden gehauen. Was fange ich an? Wo nehme ich nun meinen Takt her?
Ich weiß nicht, ist mir doch als noch.
Ich bin nicht im Besweh, ich stinke der glitzernde Bäume, ich bin das lockende Lachen, das dir die Sieben geschickt hat.
Oh, jetzt erkenne ich eure kaiserliche Majestät. Eure wunderbare Barmherzigkeit ist gekommen, mir noch 7 Jahre zu schenken. Nein, was sag ich, mir den Takt zurückzugeben?
Weißt du denn nicht, du
das grausame Unglück.
Was betrifft dich?
Nichts sonst als, dass ich Schmerz fühle, sehe ich, wie hart Gott mit euch war. Dass er euch die Gebresten ließ, an denen ihr sicher verstorben seid.
Ach, Sven, dort unten heilen keine Wunde.
Seht diese Narben, erlitten im Kampf gegen den Spanier bei Seeland.
Aber ihr seid ja völlig ausgeheilt, Schmidt. Wart ihr wirklich so krank wie ich?
So wie ihr, edle Frau. Doch ein himmlischer Zimmermann hat mir einen Sack geschenkt.
Ein Zimmermann? Einen Sack? Ich verstehe nicht recht.
Einen himmlischen Sack aus heiliger Hand, gewebt aus Hanf, gefeimt von dem heiligen Josef rings um den Lebensbaum.
Und dieser Sack?
Eine Heilmittelhoheit, wie es auf Erden kein zweites gibt. 20 Leute und mehr hab ich geheilt damit.
Und du glaubst, dass okay.
Es und kriecht ihr aus dem Sack und wie neu geboren.
Schmidt, hilfst du mich nicht? Warum willst du das für mich tun?
Weil mich jammert eure Schönheit, Majestät, und weil, doch still, meine Frau darf nicht hören, ein gutes Weib, doch eifersüchtig, oh, wird sie zur Furie.
Wenn du mich heißt, Schmidt, sollst du es gut haben und von dem armen Teufel soll dir keiner ein Haar krümmen. Sag mich ein.
Musik
Majestät, wir der Hand.
Schmidt, ich weiß nicht, dein Gemälde ist mir verdächtig.
Ehrliches Spiel, gebt mir das schwarze Papier und ihr seid frei.